Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Portugal zugeschaltet ist Frau Sabine Lichtenfels. Sabine, du bist hier mit in der Leitung?
Ja, ich bin hier in Portugal.
Hallo Sabine. Schön, dass du hier zu Radio Wolf gekommen bist. Ich darf ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen, für diejenigen, die vielleicht dich noch nicht kennen sollten. Du lebst in Portugal, du hast dort mit deinem Partner Dieter Dohm und vielen Freunden von euch seit über 20 Jahren das Lebens- und Friedensprojekt Heilungsbiotop 1 Tamera aufgebaut. Darüber werden wir noch sprechen. Du bist Mitbegründerin von Tamera, Friedensbotschafterin, Theologin, Autorin, Leiterin der globalen Liebesschule und der spirituellen Forschung in Tamera. Und so haben wir das in unserer Ankündigung geschrieben, ich glaube, es stimmt aus. Du hast in deinem Lebensmittelpunkt eine radikale Friedensarbeit gestellt. Kann man das so sagen?
Also ja, ich glaube, so kann man es sagen. Mein Hauptberuf ist eigentlich schon, was bedeutet eigentlich Frieden auf einer sozialen Ebene und auf einer spirituellen Ebene? Und dazu gehe ich natürlich auch immer wieder direkt in die Krisenzonen, weil man da am ehesten erfährt, wie bringt man inneren und äußeren Frieden denn wirklich zusammen.
Du hast ja damit schon einige Stichworte gegeben. Die Krisenzonen, die du bereist, auch die Frage, was bedeutet Frieden eigentlich? Und auch die Tatsache, wie du es angesprochen hast, dass du von einem inneren und von einem äußeren Frieden sprichst. Darf ich bei dem letzten vielleicht anfangen und einfach nachfragen, was meinst du damit, innerer und äußerer Friede? Wie siehst du den Zusammenhang? Wie beeinflusst das deine Arbeit über die vielen Jahre, die du diese Arbeit schon gemacht hast?
Naja, ich denke, dass die Friedensarbeit sehr viel damit zu tun hat, dass wir uns immer bewusster werden, was eigentlich in unserem Unterbewussten für Abläufe stattfinden. Und ich komme eigentlich so ein bisschen von der holographischen Schau und denke, je mehr wir Menschen verstehen, dass wir selbst die Ursache sind für die äußeren Kriegsgeschehen, desto mehr werden wir natürlich auch die Lösungen erkennen. Und in dem Zusammenhang ist für mich Friede nicht einfach eine seichte Harmonie, sondern es hat viel zu tun mit der Frage, wie integrieren wir Ängste, wie integrieren wir Wut, wie integrieren wir unsere Verteidigungsmechanismen in einer Weise, dass sich Trennung auflöst. Und das sind zuerst mal in gewisser Weise Innenvorgänge. Und ich würde mal sagen, wenn wir uns innerlich wirklich kennengelernt haben, dann können wir auch in schwierigen Situationen Frieden bewirken.
Wenn ich da einfach so provokant fragen darf, ist das nicht eine sehr vereinfachte Sicht? Natürlich, jeder wird zustimmen, dass Frieden letztendlich mit uns und uns selber zu tun hat. Aber wenn wir die Welt ansehen, wenn wir die Nicht-Friedfertigkeit der Welt ansehen und wenn wir versuchen zu verstehen, was diese Nicht-Friedfertigkeit verursacht, werden wir sehen, dass da viele Gründe mit reinspielen, ökonomische Gründe, politische Gründe, kulturelle. Das ist ja ein sehr multidimensionales Feld, diese Friedensarbeit.
Allerdings, ja.
Jetzt setzt du diese Arbeit, diese Innenarbeit an uns selber. Du hast das auch so schön formuliert, wir selbst sind die Lösungen. Also ich fand diese Formulierung insofern spannend, als du nicht gesagt hast, wir selbst sind das Problem. Du hast gesagt, wir selbst sind die Lösungen. Wie kommst du zu diesem Fokuspunkt? Warum ist der so zentral? Wenn du da ein paar Worte dazu sagen magst.
Also ich versuche nochmal auszuholen. Also du hast natürlich absolut recht. Es geht nicht einfach darum, dass wir jetzt nur inneren Frieden irgendwie hervorbringen und dann ändert sich die Umwelt. Dann wäre die Welt wahrscheinlich schon weiter. Es ist ein soziales Thema. Es ist ein Politikum. Nur im Zentrum dieses Politikums steht der Mensch. Ich liebe immer diesen Satz, Inweltkrise und Umweltkrise sind zwei Seiten derselben Medaille. Und diese inneren Vorgänge mit einzubeziehen. Also ich sag's mal so, dort wo Bewusstsein ist, kann kein Krieg mehr sein. Das ist für mich immer ein unglaublich offenbarendes Ereignis, dass Krieg eigentlich aus unterdrückten Vorgängen hervorgeht, aus unbewussten Vorgängen. Und der Kollektivkörper unserer Kultur ist natürlich sehr geprägt davon. Unsere Ökonomie ist geprägt davon. Unsere ganzen sozialen Umgänge miteinander und auch die ökologischen Umgänge sind davon geprägt, dass unsere Systeme auf, ich sag mal, auf Verteidigungsmechanismen aufbauen. Mhm. Und man stelle sich mal eine Kultur vor, wo wir statt Verteidigungsministerien Friedensforschungsstätten hätten, was da geschehen würde.
Dann lass uns doch bei dieser Innenwelt beginnen. Du hast das jetzt noch mal in den Raum gestellt, den Zusammenhang zwischen Innenweltkrise und Umweltkrise. Hm. Was ist unsere Innenweltkrise? Wie würdest du unsere Innenweltkrise beschreiben?
Also ich würde mal sagen, dass wir seit Tausenden von Jahren unter einer gesellschaftlichen Kralle stehen, wo wir uns ethische Richtlinien geschaffen haben, als Menschheit meine ich jetzt, menschheitlich, die bestimmte Themen, die zu tun haben mit Liebessehnsucht, die zu tun haben mit Heimat, mit Kontakt, die sind domestiziert worden. Also wir haben unsere Urnatur als etwas Dunkles abgestempelt. Und deswegen hat dieser Raum in unserer Kultur keinen wirklichen Platz. Also wir sagen oft, Liebe ist eine Privatangelegenheit. Liebe ist bisher noch kein Politikum in unserer Kultur. Und da sehe ich eine sehr, sehr entscheidende Ursache. Auch unser Verhältnis zur Materie, dass wir also immer wieder die Materie als eine objektive, von uns getrennte Geschichte wahrnehmen. Ich komme da immer sehr gerne auf das Thema des Erbsündenfalls, wo also das ganze Thema der Weiblichkeit, das ganze Thema einer Leiblichkeit wurde bei uns in gewisser Weise verteufelt und hat aus meiner Sicht zu sehr viel unterdrückter Wut, unterdrückter Angst und Verstellung geführt. Und hier diese Innenweltkrise aufzulösen, indem man Räume schafft, wo wir uns überhaupt wieder zuhören, wo wir in eine Wahrnehmung füreinander kommen, wo das ein Kulturgut wird. Das ist eine für mich zentrale Forschungsaufgabe.
Diese Forschungsaufgabe, die du machst, ist ja nicht nur etwas, was du für dich als Privatforschende machst, in deinem Studierstübchen. Wir werden sicher noch darüber reden, dass du auch in die Welt hinausgehst, aber ihr habt ja in Damera hier über die Jahre ein großes Projekt, auch mit vielen Menschen aufgebaut, wo ihr an diese Sache ziemlich praktisch rangeht, sag ich mal. Was macht sie da?
Hui, das ist natürlich eine komplexe Frage. Ich fange mal als erstes an. Also das Stichwort, aus meiner Sicht haben wir es verlernt, in Gemeinschaft zu leben. Und wenn man mal kulturgeschichtlich guckt, wie sich die großen Reichsbildungen entwickelt haben, wo die Frage der Macht zentral wurde, der Mensch hat entdeckt, dass man Macht haben kann über andere, dann wissen wir, dass fast alle in ihrer Geschichte irgendeine traumatische Wunde haben, wo Familienmitglieder vertrieben wurden oder wo Machtmissbrauch stattgefunden hat. Und wir früher, also ich sag mal das Bild, früher war man in Stämmen organisiert. Mhm. Es gab sowas wie Gemeinschaftswissen. Das haben wir verloren. Und in Damera versuchen wir, diese Thematik aufzugreifen, und haben die Frage, wie werden müssen denn Zukunftsformen des Zusammenlebens aussehen, damit tatsächlich Vertrauen entsteht? Mhm. Und wie müssen ökologische Zusammenhänge aufgebaut werden, dass man die Erde nicht mehr einfach ausbeutet? Mhm. Dasselbe gilt für die Technologie. Wie ist eine technologische Gestaltung möglich, die auf Kooperation statt auf Ausbeutung beruht? Mhm. Und an diesen Themen forschen wir in Damera. Das ist unser Forschungsgebiet.
Ich sag mal, dem würden ja viele Leute, so wie du sagst, zustimmen. Und es gab und gibt auch viele Projekte, quer durch die Geschichte, die versucht haben, hier Antworten zu finden. Und viele sind auch kolossal gescheitert.
Allerdings, ja.
Was macht ihr hier anders oder was ist euer spezieller Ansatz, wo ihr versucht oder wo ihr glaubt, dass ihr einen Beitrag habt, der hier gelingt?
Also, ob das wirklich gelingt, das kann man natürlich nie wissen. Ne? Das ist, aus meiner Sicht ist es ein Generationenthema, was uns in Tamera diese Kraft gibt, da dran zu bleiben, ist schon der Blick, dass wir, wenn man auf die Erdsituation schaut, die Notwendigkeit sehen. Also es ist für uns wie ein Forscher, der eine Maschine erfinden will. So bleiben wir diesem Thema treu. Wie funktioniert denn Gemeinschaft tatsächlich? Und ich meine, wir sind zum Teil bekannt geworden darüber, dass wir eben auch das Sex-Welle-Thema sehr ins Zentrum gestellt haben. Friede zwischen den Geschlechtern. Sex-Peace haben wir es damals genannt. Und da ist natürlich, da wird am meisten geschwiegen, gelogen, da kommen die Konkurrenzthemen auf, die Angstthemen, die Vergleichsthemen. Und wir investieren sehr, sehr viel Energie, um hier wirklich neue Strukturen zu finden, wo Vertrauen und Wahrheit in der Liebe möglich wird.
Jetzt für Menschen, die Tamera vielleicht noch nicht kennen, wie soll man sich das vorstellen? Ihr seid ja nicht einfach drei, vier Leute, die irgendwo in Portugal leben, sondern das hat ja andere Dimensionen. Wenn du das einfach kurz skizzieren magst, wie viele Leute sind das? Wer kommt dort? Wie alt sind die Leute? Und was macht sie miteinander?
Also wir haben hier ein Gelände zur Verfügung, das sind 140 Hektar Land und inzwischen kommen auch schon, siedeln sich Nachbarn an, direkt in Kooperation mit Tamera. Und wir haben verschiedene Arbeitsbereiche. Ein Schwerpunkt ist bei uns die Ökologie, wo wir also Beispiel setzen möchten, wie man die Verwüstungen aufhalten kann und wie man Wasserretentionslandschaften aufbauen kann. Also wenn man im Moment auf die Erde schaut, dann kann man ja sagen, es ist überall ein Thema der Zerstörung ist, dass die Wasserkatastrophen und aber auch die Feuerkatastrophen. Und wir versuchen, ein Beispiel zu setzen, wo man mit Wasser und Feuer so umgeht, dass wirklich essbare, fruchtbare Landschaften entstehen können. Also Heilung der Erde ist da ein zentrales Thema. Und da arbeiten Menschen in diesem Gebiet gemeinsam. Und dann haben wir eine technologische Abteilung, wir haben eine eigene Schule, wir haben einen eigenen, was wir den politischen Ashram nennen, wo Menschen eben auch Netzwerkarbeit machen mit verschiedenen Gemeinschaften oder verschiedenen Friedensarbeitern. So gibt es eben verschiedene Arbeitsbereiche. Und wir sind insgesamt mit Kindern knapp 200 Menschen. Und im Sommer haben wir, oder ab Mai eigentlich, viele Gäste. Das ist jetzt mal so in ganz grob ein Bild. Und immer auf die Frage, ja, was macht ihr da? Wir arbeiten wie andere Menschen auch in unseren Berufen und geben aber viel Aufmerksamkeit auf soziale Zusammenkünfte und auch, also wir haben keine Religion, aber die spirituelle, also ich sag mal, das Leben selbst als spirituelle Kraft erkennen und würdigen, dem geben wir sehr viel
Okay.
Aufmerksamkeit.
Dann lass mich die Frage anders formulieren. Nicht, was macht ihr da, sondern was macht ihr da anders?
Ja, ich glaube, das, was ich vorher gesagt habe, dass wir dem Thema Gemeinschaft und dem Thema spirituelle Zusammenkunft viel Raum geben. Wir haben etwa, also ich sag mal, 4 Stunden am Tag mindestens widmen wir uns dem Gemeinschaftsthema. Und den Rest machen wir unsere Arbeit. Und das Besondere ist, dass wir im Zentrum auch eine Art von Liebesschule aufgebaut haben, wo Menschen mit ihren, wenn sie in Liebeskonflikte kommen, also wo man diese Themen miteinander wirklich teilen kann. Also wir sind damals sehr bekannt geworden mit dem Stichwort freie Liebe, Das ist allerdings auch sehr missverständlich, weil es so die ganze 68er-Bewegung Bach ruft. Trotzdem würden wir sagen, Liebe ist von ihrem Wesen her frei. Und wie schaffen wir ein System, wo Partnerschaften nicht mehr an Eifersucht zerbrechen? Alle diese Themen, die bearbeiten wir mit sehr viel Aufmerksamkeit.
Und um auf das Liebes-, auf das Friedensthema zurückzukommen, das hat eben bei euch auch sehr viel mit dem Liebesthema zu tun. Und du hast es auch vorher kurz angesprochen, dass der Krieg unter anderem, ich glaube, das ist auch eine Formulierung, die ihr so verwendet, beim Krieg der Geschlechter anfängt. Und insofern auch ein sehr intimer Krieg ist. Und man könnte jetzt auch in die ganze MeToo-Debatte gehen, auch ja gleichzeitig diese große gesellschaftliche Dimension, aber eben auch diese ganz persönliche Dimension der Beziehung von Mann-Frau zu tun hat. Kannst du mehr sagen, was eure Gedanken, was eure Forschungsarbeit und was eure Erfahrung damit ist, dass das Friedensthema auch hier anfängt?
Tja, das ist nicht leicht, jetzt so in einer Radiosendung kurz zu formulieren. Aber ich sag mal so, die MeToo-Debatte, dass du die einbringst, ne? Das ist eine wichtige Geschichte, dass wir versuchen, Vertrauensräume aufzubauen. Denn die Verletzung ist auf beiden Seiten, ja. Das Thema Opfer, Täter muss insgesamt irgendwie aufgelöst werden. Denn wir sind alle Männer wie Frauen, Opfer einer Kulturgeschichte, die sehr weit greift. Und in diesem Zusammenhang versuchen wir natürlich, wir richten uns hin auf die Frage, wie entsteht denn wirklich eine partnerschaftliche Kultur? Und das geht eben in alle Dimensionen. Das geht in die soziale Schicht genauso wie in die spirituelle Schicht. Ich selbst arbeite sehr viel daran, dass ich medial Bilder suche, wo kommen wir eigentlich her? Was ist denn wirklich, kennen wir ein heiles Bild? Also wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel ein Baum kommt aus einer Eichel und in dieser Eichel ist die ganze Information für diesen Baum. Und wenn wir das mal übertragen auf, was ist denn die urgeschichtliche Kraft der Menschheit, woraus ein heiles Bild für die Zukunft wachsen könnte. Und da arbeiten wir sehr viel mit den, man kann es auch Ikonografie nennen. Was ist das heile Bild für sacred, also heilige Männlichkeit, sag ich mal. Wobei ich das ganz von Kirche und allem distanziere natürlich. Ne? Ich meine damit das Leben selbst. Und an diesen Kraftbildern arbeiten wir.
Das finde ich sehr spannend, weil das ist etwas, was ja zutiefst persönlich ist, was auch wirklich in die Mitte unserer Innenwelt trifft und, so was wir, ja. Und was wir uns oft auch nicht eingestehen, dass, ja. Ich sag's mal so, dass wir die Welt aus unseren Bildern gestalten, die wir in uns tragen.
Ja.
Und du hast deine mediale Arbeit angesprochen, jetzt unabhängig davon, wie man zu so einer medialen Arbeit steht, einfach die Tatsache, dass man mit diesen inneren Bildern arbeitet, wo immer sie auch herkommen mögen, dass man sie ernst nimmt und dass man ihre Kraft gelten lässt, weil, so würde ich zumindest dir zustimmen, diese Bilder haben eine Kraft, die uns trägt. Und wir sind oft nicht uns gar nicht bewusst, aus welchen Bildern wir in diese Welt hineinwirken. Und wenn wir genau hinschauen, und so vermute ich auch, dass dein Zugang ist, sind die Bilder, aus denen wir leben, Bilder des Krieges.
So ist es, ja.
Und du sagst, dass aus einer Innenarbeit andere Bilder, andere Kräfte freisetzen können. Frage, verstehe ich dich richtig? Und wie kann man sich diese Arbeit vorstellen?
Also du verstehst mich absolut richtig, ja. Und Die Arbeit, die zu tun ist, ist im Grunde, wie kommen wir aus der Matrix der Angst in eine Matrix des Vertrauens?
Ja.
Und das ist einerseits, wenn es an so intime Themen geht, kann man sich vorstellen, welche Arbeit entstehen muss, dass wir überhaupt in die Lage kommen, miteinander Wahrheit zu teilen und wo das ein Kulturgut wird, ja. Und das sind für mich die Stellen, die man niemals nur auf der sozialen oder persönlichen Ebene lösen kann. Dazu gehört dann auch eine Art von Kunst, Meditationspraxis, damit man überhaupt Verbindung kriegt zu diesen Kräften. Aber wie du sagst, ich glaube, wir sind kulturgeschichtlich unter der Kralle des Krieges. Wir folgen der Kriegsinformation unbewusst. Und wie wird es uns gelingen, dieser Information eine Heilungsinformation entgegenzusetzen? Und wenn man jetzt mal die Natur tatsächlich als Lehrmeisterin nimmt, dann kann man zwar sagen, da ist eine gewaltige Energie, aber sie ist nicht grausam, sie ist nicht gewalttätig. Da könnte man jetzt eine große neue Diskussion eröffnen, ist mir klar. Und trotzdem, also das Leben selbst, wenn man es beobachtet, ist im Prinzip auf Heilung ausgerichtet. Und bei den Kriegsmustern, wenn man jetzt sich selbst beobachtet, dann merkt man, dass wir fast immer entsteht der Krieg da, wo Identifizierung einsetzt. Identifizierung mit einer Nation, Identifizierung mit einer Religion, Identifizierung mit einem Liebespartner. Da kommt dieses, wir müssen uns verteidigen. Da ist nicht Vertrauen, sondern Angst und Schutz der Mechanismus. Und hier geht es schon um einen sehr tiefen, neue Wertefindung eigentlich, ja.
Du sprichst auch in diesem Gespräch sehr viel von Heilung. Und ihr nennt euer Projekt auch ein Heilungsbiotop. Und gleichzeitig betonst du eben auch, dass es nicht nur ein soziales und psychologisches, sondern auch ein spirituelles Projekt ist, das ihr habt. Und lass mich das Wort Heilung einfach einmal mit dem doch ganz dabei liegenden Wort heilig verbinden. Weil diese Bilder, die du hier ansprichst, die sowohl Bilder sind, aus denen wir heraus leben, als auch, ich würde sagen, Bilder, die wir gemeinsam leben, also die wir gemeinsam in der Art und Weise, wie wir Gemeinschaft gestalten, leben wir auf eine kollektive Art und Weise auch Bilder, die entweder eine Würdigung dieser heiligen Dimension mit sich tragen oder diese heilige Dimension völlig übersehen oder diese heilige Dimension vielleicht auch mit einer Schicht der Ironie und vielleicht sogar des Sarkasmus überlagern. Ist das etwas, was mit eurer Heilungsarbeit zu tun hat und warum diese Heilungsarbeit letztendlich eine spirituelle Dimension hat, weil Heilung das Heilige berührt?
Ja, also ich glaube, dass das Leben selbst trägt Heilkraft in sich, wenn wir uns wieder verbinden mit den Energievorgängen, mit den Strömungsvorgängen, mit den Schwingungsvorgängen. Also das Leben selbst, würde ich jetzt auch mal einfach vereinfachend sagen, ist auf Einheit ausgerichtet. Und da ist für mich eine der wundesten Stellen eben historisch die Entwicklung vom Patriarchat zum Patriarchat. Und wie finden wir diese Entwicklung, wie können wir da zurückgehen an eine Quelle, wo Vertrauen und Heilung entsteht? Und da, also ich komme immer, ich liebe den Eros und für mich ist dieses Bild, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, ja, wo Erde und unsichtbare Dimensionen tatsächlich zu einer Einheit verschmelzen und wir nicht dieses Bild haben, wir hier müssen uns abrackern in der Höllendimension der Erde. Da sind Schwingungen, die prägen uns sehr tief und da ist aber der Heilungsvorgang zentral, also dass das Leibliche und das Heilige tatsächlich wieder zueinander finden. Das ist für mich ein ganz tiefer Leitfaden, würde ich mal sagen, in der Arbeit, in der Gemeinschaftsarbeit. Und das heißt natürlich nicht, dass man jetzt überall hingeht und sagt, so Leute, wir müssen ein neues System aufbauen. Es geht mehr darum, dass man es überhaupt erkennt. Und wenn man dann nach Kolumbien geht, in die Slums, dann wird man da nicht irgendwie ausrufen, schafft neue Liebesbeziehungen. Aber man wird helfen, dass Frauen zum Beispiel im Vertrauen ihre Dinge aussprechen können. Und man wird Männern auf eine bestimmte Weise gegenübertreten, dass sie ihr Machotum erkennen, ohne sie zu verurteilen. Alles das sind Vorgänge, die dann entstehen, wenn man selbst in diesem Bereich wieder ein heiles Bild gefunden hat.
Dann lass uns doch gleich in diese Richtung gehen. Ich wollte auch dieses Kapitel hier wirklich auch näher befragen, weil ihr macht dieses Projekt in Tamera, das ist ein langes Projekt, das ist ein großes Projekt, aber du gehst auch in Krisengebiete in aller Welt, in heiße Krisengebiete wie in Kolumbien, auch nach Israel, Palästina. Was machst du dort? Warum machst du, was du dort machst? Was sind deine eure Erfahrungen damit?
Also, warum machst du das? Ich würde mal sagen, der Anfang ist für mich die Anteilnahme. Und gerade wenn man viel in der Gemeinschaft lebt, wenn man viel in die spirituelle Forschung geht, dann gehört für mich der direkte Kontakt zur Welt dazu. Und ich habe begonnen, also es geht immer wieder um den Gedanken, dass man Menschen an anderen Orten, in dem Fall zum Beispiel auch Flüchtlinge, unterstützt, dass sie in ihrem Gemeinschaftswissen Heilung finden. Und das ist sozial, das ist aber auch, dass man ökologisch unterstützt oder auch mit einfache Technologien dahin bringt. Ja, das ist für mich so ein ganz schlichter Gedanke, wie man sich aus den Großsystemen befreien kann oder unabhängiger wird. Das war eigentlich das Motiv. Und in Israel-Palästina hat es für mich angefangen, dass wir die Methode der Pilgerschaft gewählt haben. Die Pilgerschaft ist ein wunderbares Instrument, empfinde ich, um in die Zeugenschaft zu gehen, um wirklich von innen her nicht weltanschaulich in Kontakt zu treten mit den Situationen, in denen die Menschen dort leben. Ich selbst bin zu Fuß von der Schweiz aus damals losgelaufen mit dem Slogan ein Friedensforschungsdorf statt einem Panzer, weil man für die Finanzierung eines Panzers ein ganzes Friedensforschungsprojekt starten könnte. Also ja, und wir sind dann durch Israel und durch die Westbank gepilgert mit etwa 40 Menschen. Und wir haben eben beide Seiten besucht. Wir sind in die Zeugenschaft gegangen. Wir haben vorher hier einige Friedenscamps gehabt in Tamera. Und wir haben dann viele, viele Geschichten miterlebt, haben Zeugenschaft abgegeben zu den Themen und haben dann ein Theaterstück entwickelt mit dem Thema We Refuse to be Enemies. Und das haben wir in Israel genauso aufgeführt wie eben auch in Palästina. Und dadurch sind so berührende Begegnungen stattgefunden, wo dieser Vertrauensraum eben entstanden ist zwischen mit Soldaten, mit Widerstandskämpfern, mit, also wir haben die ungewöhnlichsten Runden zusammengebracht, wo so eine Art von Deep Listening entstanden ist und wo diese Kernerfahrung, wie sehr aus einem Vertrauensraum von Gemeinschaft Heilungsräume entwickelt werden können.
Aber wenn ich dich da einfach direkt befragen darf, wenn du in Israel, Palästina so engagiert bist und einfach über die Jahrzehnte erlebst, was dort sich entwickelt, verzweifelst du nicht?
Oh ja, ich komme immer wieder an tiefe Punkte, also gerade wenn man sein Herz so öffnet, man kann es manchmal kaum aushalten. Und umso wichtiger wird es für mich, tatsächlich das heile Bild zu pflegen und auch auf die Punkte zu gucken, wo im Moment Kraft aufsteht, ja. Und da habe ich natürlich auch sehr ganz tiefe Geschenke bekommen, also wo ich gemerkt habe, wie Menschen wirklich ihr Leben radikal verändert haben, nur durch so eine Pilgerschaft. Und wo man spürt, dass eben auch wie so kleine Keimlinge, ja, Friedenszellen entstehen. Aber das Leid, was man dabei mit angucken muss, das ist nicht leicht. Das kann ich ganz klar sagen. Das ist gerade jetzt ein Mitarbeiter von uns unterwegs im Libanon und der schreibt gerade täglich Berichte.
Ja.
Und man hält es manchmal einfach kaum aus. Ja. Ja. Es ist so, die Erde schreit und die Menschheit schreit.
Sie schreit, aber es ist ja auch so, dass man momentan nicht den Eindruck hat, dass es langsam Erfolge zeigt. Momentan ist ja eher so, dass man den Atem stockt und fragt, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze. Und jetzt denke ich nicht nur an Palästina, Israel. Du hast hier einen Satz gesagt, den habe ich mir notiert, dass eine deiner Reaktionen auf, ich nenne es mal so, auch auf diese Verzweiflung oder zumindest auf diese tiefe Schock. Die Antwort ist, es braucht das heile Bild zu pflegen.
Genau.
Irgendwie habe ich die Vermutung, dass das sehr im Kern deiner Arbeit liegt.
Ja.
Dass du hier mit, was du so nennst, das heile Bild pflegen, was ja durchaus jetzt von jemandem auch sehr als etwas Naives verstanden werden kann, aber das heile,
so ist es.
Ja. Das heile Bild pflegen, dass du hier einen Samen siehst, der ja eine sozialpolitische Dimension hat.
So ist es, ja. Schön zusammengefasst.
Sehe ich das auch richtig, dass so dieses heile Bild, du hast ja sozusagen von der inneren Arbeit angefangen zu sprechen. Du hast aber auch davon gesprochen, wie ihr das in der Mera als gemeinschaftliches Kulturgut pflegst. Und du hast von den Begegnungen in Krisengebieten in Israel, aber wir sprechen nachher auch noch über Kolumbien, gesprochen, dass da der Ansatz, das, was ihr versucht, vielleicht wirklich hier auf diesen Punkt bringbar ist, heile Bilder zu pflegen und zwar miteinander zu pflegen, so dass sie lebensfähig werden.
Das, ja, ganz genau. Das ist irgendwie ein ganz entscheidender Gruppenprozess, wenn man auf einmal in eine kohärente Schwingung kommt und gemeinsam eine, ich sag jetzt mal Vision, ja, das ist ein bisschen hochgegriffen, trotzdem ein gemeinsames Bild hat, dann gibt es unglaubliche Kraft für die Manifestation. Und das ist fast manchmal wie die Lachse, die gegen den Strom schwimmen, ja. So fühlt sich das an. Und für mich war da ein sehr tiefes Erlebnis. Ich habe darüber das Buch Traumsteine geschrieben und auch das Buch Tempel der Liebe, wo ich an einem ganz alten Steinkreis auf einmal ganz, ganz tief berührt war. Ich weiß, kann nicht beweisen, ob es das wirklich gab, aber ich war berührt von einem urgeschichtlichen Bild einer wirklichen Friedenskultur. Und dieses Bild hat mir so eine Kraft gegeben, weil eben, es war dieses Bild, jetzt kenne ich sowas wie die Eichel der Menschheit, ja, woraus ein Lebensbaum wachsen kann. Und ja, ich merke eben, dass das dann auch Menschen die in Israel, Palästina ja täglich diese Sachen anschauen müssen, wie es ihnen Kraft gibt. Also wir waren zur Zeit, wo der Gaza-Krieg ausgebrochen ist, bin ich hingefahren zu so einer Art Mahnwache in die Westbank und wir waren dort Siedler, Palästinenser, also von allen Richtungen kamen Menschen zusammen. Wir haben zum Teil die Bomben über unseren Köpfen wegfliegen sehen. Und trotzdem ist da eine solche Macht der Hoffnung entstanden. Das kann man kaum erklären, ja. Aber ich glaube, dieses Heilige dennoch ist im Moment das, was Friedenskräften überhaupt die Kraft gibt, durchzuhalten.
Ja, aber andererseits ist es denn nicht auch genauso, dass diese heiligen Bilder oft diejenigen Bilder sind, die uns aufeinander losgehen lassen. Jetzt, wenn wir zum Beispiel wieder über Israel und Palästina reden, das ist ja ein Konflikt, der sozusagen mit heiligen Bildern zutiefst hochgeladen ist, und zwar in der explosivsten Art und Weise, der sowohl von israelischer Seite als auch von palästinensischer Seite mit tiefen religiösen heiligen Bildern geladen ist. Und es sind genau diese heiligen Bilder, die aneinander explodieren. Ist da nicht etwas, was fast eine Gegenthese ist zu dem, was du gerade sagst?
Naja, also ich würde mal sagen, Krieg entsteht aus Weltanschauung. Aha. Und wir stülpen natürlich oft heilige Bilder über etwas, wo wir nicht wirklich unsere Wurzeln im Innersten haben. Mhm. Ich glaube, ein Mensch, der in diesem Sinne das Heilige wirklich erfahren hat, dem ist es nicht so wichtig wie der andere, dass jetzt, ob wir von Schamanen sprechen oder von Heilern oder von Buddha oder von Allah. Man weiß, im Kern ist ein Mysterium, was niemand wirklich benennen kann. Mhm. Und hier ist natürlich immer diese Frage, wie kommt man in diesen Kontakt? Das ist das Zauberwort, ja. Mhm. Vorher schmettert man sich eben Weltanschauungen um die Ohren oder man fühlt sich angegriffen. Das kommt alles aus dieser Kriegshypnose und hat aus meiner Sicht eine tiefe Wurzel in der Religion. Mhm. Also ich glaube, die Religion hat uns Menschen ganz schön entfremdet. Das, was wir so gern Defend the Sacred nennen, also dieses wirklich Heilige des Lebens, das hat solche Definitionen nicht.
Jetzt kenne ich aber durchaus Menschen, die zumindest meiner Wahrnehmung nach, ich kann mich natürlich täuschen, tief von diesem Heiligen berührt sind. Und wenn du diese Menschen siehst, habe ich zumindest den Eindruck, dass das Heilige sie berührt hat. Mhm. Und trotzdem sind sie manchmal, vielleicht sogar oft, in Weltanschauungen gebunden, die diese heilige Kraft, die sie durchströmt, dann genau in dieser religiösen Art und Weise, wie du es beschreibst, sie zu einem Sprengstoff werden lässt. Und ich würde sogar so weit gehen, das ist jetzt natürlich sehr weit gegriffen, aber ich habe einige Porträtfilme von Osama Bin Laden gesehen. Mhm. Und das war auch ein Mensch, der hat durchaus etwas transportiert in seinem Wesen, wo ich das Gefühl habe, der war schon mit ihm was in Kontakt, nur wie sich das gedreht hat und wie sich das sozusagen mit dem Hass verbunden hat, macht dann vielleicht sogar diese Verbindung zu etwas sehr Gefährlichem.
Absolut, absolut. Je näher man an die Kernzonen kommt, desto zentraler wird es, ob man wirklich durchdringt bis an den Kern oder ob man dann aus Verletztheit eben dieser Art von Wut oder Rache Impulsen folgt. Das ist, ich kann das nicht verurteilen. Also ich habe Menschen getroffen, zum Beispiel eine junge Frau in Palästina, die hat gesagt, was bleibt uns übrig? Wir haben keine Armee. Wir müssen zu Selbstmordattentätern werden, ja. Und wenn man dann aber einen bestimmten Raum erzeugt hat, dann kann man hier, wenn man nicht verurteilt, sondern tief genug zuhört, dann kommt man trotzdem an einen Kern und der hat immer zu tun mit Perspektive. Also das, ich glaube, man kommt in diesen Gebieten mit ganz viel mit Menschen in Berührung, die ursprünglich was ganz Heiliges geliebt haben und dann so verletzt wurden, so enttäuscht sind, dass das Ganze kippt in Rache und Wut. Und das ist ja, ich meine, und wenn sich das dann noch mischt mit unterbewussten, sexuellen, sadistischen Geschichten, dann wissen wir, mir geht's nie um Verurteilung bei diesen Geschichten, sondern sind wir in der Lage, an den Punkt zu kommen, wo Herzöffnung geschehen kann. Und das spürt man ja auch jetzt in unserem ganzen Umgang mit dem Flüchtlingsthema. Ne? Mhm. Also die meisten haben aus Angst vor diesem Fanatismus, will man die Grenzen schließen. Aber meine Frage ist, durch was löst sich Fanatismus auf? Mhm. Und das Thema haben wir in Kolumbien und überall. Das ist da braucht man eine bestimmte Portion von Naivität. Das Wort hast du vorhin benutzt. Mhm. Und das stimmt, weil sonst kann man irgendwie an bestimmten Stellen, geht man sonst nicht wirklich weiter, ja.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang weiterzugehen?
Also, ich bringe mal ein Beispiel nochmal, vielleicht jetzt, wenn wir nach Kolumbien schauen. Da ist ja diese Friedensgemeinschaft von San José de Apartado. Das sind alles Flüchtlinge, die irgendwann beschlossen haben, wir legen die Waffen nieder. Wir machen bei diesem ganzen Kampf zwischen Guerilla, Paramilitär, Regierung nicht mehr mit. In dieser Gemeinschaft, die waren am Anfang knapp 2000 Menschen, gibt es fast keine Familie, wo nicht irgendeiner in der Familie ermordet wurde, gefoltert, gequält. Also sie haben eine grausame Vergangenheit. Und da kann man nur durch eine bestimmte innere Radikalität überhaupt ertragen, wenn man dorthin geht, was die einem für Geschichten erzählen. Und dann trotzdem mitzuhelfen, dass ein Zustand der Gemeinschaft und des Vertrauens entsteht, wo sie eine Kraft der Hoffnung haben. Und das ist eben, für mich ist es ein Wunder, wir begleiten diese Gemeinschaft jetzt schon seit vielen Jahren, wie sich dadurch das soziale System immer mehr formt, ja, wie sie auf einmal merken, wie durch Gemeinschaft eine Art von Schutzkraft entsteht. Und das ist irgendwie, jeder würde sagen, ja, guck dir doch die Politik an und jetzt gibt's die äußere Friedenspolitik, aber in Wirklichkeit nimmt das Morden zu. Mhm. Also was gibt einem da Hoffnung? Mir gibt wirklich nur Hoffnung, dass das Leben selbst und in dem Zusammenhang Gemeinschaftsbildung ein heiliger Vorgang ist, den man unterstützen kann.
Ist es denn nicht auch so, dass genau dieses Vertrauen, das du jetzt aussprichst, ja, dass das Leben selbst diese heiligen Potenziale hat oder diese heilige Dimension besitzt, dass das einfach in Begegnung, weil es da ist, auch geöffnet werden kann. Das hat dann durchaus auch was Naives und kann, wenn man das Ganze jetzt politisch versucht zu analysieren, sozialpolitisch zu verstehen, auch kulturanthropologisch, all die Dimensionen, die hier reinkommen, aus all diesen Dimensionen heraus ergibt es dieses Vertrauen eigentlich keinen Sinn. Dieses Vertrauen kommt eigentlich nur, wenn man von dieser Dimension, die du ansprichst, so berührt ist, dass man glaubt, dass sich das Leben, auch unser gesellschaftlich-menschliches Leben mit allen Dimensionen trägt und dass es in Begegnung offenbar ist, geöffnet werden kann.
Das ist ja dann im Grunde fast wie eine Art von Déjà-vu. Also man spürt irgendwie, dass hinter der Kriegswelt wie eine höhere Matrix besteht, in die man hinein fast wie erwachen kann, ja. Und das sind natürlich Geschenke, wenn man es erlebt. Und die geben einem dann auch die Kraft, durch bestimmte Widerstände und Ängste und alles das durchzugehen.
Sag mehr zu dieser höheren Matrix. Was sprichst du da an? Was ist diese höhere Matrix?
Ja, was ich vorher auch schon mal genannt habe. Ich glaube einfach, dass das Leben selbst auf Heilung ausgerichtet ist und auch auf Einheit. Also Einheit und Vielfalt ist das Geheimnis für mich der Schöpfung. Und je mehr man austreten kann aus so bestimmten zu kleinen Identifizierungen, dann kann ein höheres Steuerorgan einsetzen und wird dann zu eben diesen ungewöhnlichen Begegnungen führen. Also wo plötzlich ein Mensch, der vorher noch, wir hatten es in Palästina, der war voll von diesem Hass, von der Wut und hat eine riesige Widerstandsbewegung erzeugt. Heute ist er Farmer und er sagt, wir brauchen eine Vision. Wir müssen unsere Angst vor den Israelis überwinden. Wir müssen uns mit der Vision verbinden. So passieren auf einmal Transformationen in Menschen, die eben aus der Kriegsmatrix ausgestiegen sind oder aussteigen lernen, sag ich mal so.
Ein Thema, das du immer wieder in diesem Gespräch ansprichst, ist dieses Austreten aus, dass es zuletzt den kleinen Identifikations Identifikationen angesprochen.
Ja.
Also dieses Austreten aus Identifikation, entschuldige, ist das nicht eigentlich das Kernthema selber?
Doch.
Dass wir einerseits Teil dieses Lebensflusses sind, sage ich mal, mit dem, was du aus meinem Verständnis heraus eben auch als diese höhere Matrix ansprichst, dass wir aber aus unserer menschlichen Existenz, aus unserer menschlichen kulturellen Verfasstheit heraus dazu geneigt sind, uns zu identifizieren. Und dass diese Identifikation, diese zu kleine Identifikation, wie du es genannt hast, etwas ist, was uns letztendlich in den Krieg treibt.
Ja, so ist es. Also ich würde sagen, es klingt auch immer ein bisschen platt, wenn man es so kurz sagt, vom Ego zum höheren Selbst. Ja. Und ich würde sagen, es geht nie darum, das Ego zu verurteilen. Aber je höher ein Mensch in diesem Sinn merkt, es ist im Universum und es ist in jedem ein bisschen anders, dann kommt man viel mehr an diese Einheitsstellen und dann weiß man, dass einem Hass nicht weiterhilft. Wieder, Hass zu verurteilen ist nicht das Thema. Wenn ich sehe, einen Vater, der gerade seinen Sohn verloren hat, der ermordet wurde, Beispiel Kolumbien wieder, der ist 5 Jahre auf der Straße gewesen, verzweifelt hat er gegen das System gekämpft, bis er irgendwann gemerkt hat, sein Sohn ist ihm da erschienen im Traum und hat gesagt, Papa, so geht es nicht. Es geht nur über den Weg der Liebe. Der Mann hat auf einmal eine ganz tiefe Transformation erlebt. Der ist immer noch genauso viel unterwegs als Aktivist, aber gelenkt von einer anderen Kraft. Ja, was wir die Heilkraft nennen würden.
Ja. Wieder glaube ich, dass dir hier viele Menschen zustimmen würden, eigentlich. Aber gleichzeitig meinen, was du hier dem Menschen zumutest, ist insofern naiv, als es einfach nicht zumutbar ist. Einige große, weise Frauen und Männer mögen wirklich so die Kraft haben, all diese Identifikationen aufzugeben und sich auf die Einheit des ganzen Lebens einzulassen. Alle Religionen haben in ihren heiligen Geschichten, in den Geschichten ihrer Weisen, Männer und Frauen, Beispiele von Menschen, die eben all das losgelassen haben und dann in einer oder anderen Form eben auch zu einer Kraft der Liebe gefunden haben in dem. Das ist, alle Religionen sind voll von diesen Geschichten, aber sozusagen, das sind Ausnahmephänomene. Du möchtest ein Kulturprojekt draus machen, überforderst du uns nicht einfach und ist mit dieser Überforderung dann nicht wieder eigentlich gegeben, dass es letztendlich wieder ein utopisches Projekt wird, das zwar von dieser Sehnsucht getragen ist, von dieser Utopie getragen ist, aber letztendlich, weil es einfach nicht realistisch ist, zum Scheitern verurteilt ist?
Ja, darauf habe ich keine Antwort. Ich kann nur sagen, es geht hier auf jeden Fall auch wieder nicht um Ideologie, ja, sondern um die Frage, jeder hat einen anderen Stand. Also ich würde gar nicht erwarten, dass jetzt jeder genauso denkt oder genauso handelt. Aber zum Beispiel die Sehnsucht nach Gemeinschaft, überall wo ich hinkomme, ist die immens. Und wenn man dann anfängt zu erkennen, ach, das ist ein Teil, der so zerstört wurde. Das ist ein Teil, warum ich so viel Angst habe in meinem Leben. Jeder kriegt Stellen geschenkt, wo man nicht über die eigenen Grenzen geht, sondern nur von innen probiert, wie weit kann ich denn mich öffnen? Und in dem Zusammenhang, wir arbeiten ja tatsächlich an neuen sozialen Strukturen, damit es nicht mehr so einzelne Weise sein müssen, sondern damit neue Formen des Zusammenlebens entstehen können für ganz einfachen Menschen, ja, nicht für hohe Meister. Aber es stimmt natürlich trotzdem, es kann gut sein. Ich weiß es nicht, ob es als Utopie enden wird oder als neue aufstehende Kraft. Ja. Aber so haben sich ja schon manche geschichtliche Felder eigentlich entwickelt, ne? Dass erst Einzelne da waren und am Anfang belächelt, dann bekämpft, dann belacht und irgendwann setzt sich aber auch ein Feld durch. Und wenn ich im Moment auf die Erde schaue, also jetzt, ich komme nochmal auf Kolumbien, die Guerilla haben alle an vielen Stellen gesagt, wir legen die Waffen nieder, weil Kampf hat keinen Sinn. Sie haben es erkannt, ja, so kommen wir nicht weiter. Und dann war die nächste Idee, ja, wir bilden Gemeinschaft. Leider, leider hat die Regierung nur äußerlich gesagt, wir unterstützen euch. Sie hat noch nicht viel unternommen. Trotzdem, wenn ich das historisch sehe, dann ist das ein sehr interessanter Vorgang, wie sich an vielen Stellen dieser Erde Menschen zusammenschließen, die zu ersten dezentralen Keimstätten. Ne? Und das ist für mich übrigens auch der Grund, warum ich so berührt bin von dieser ganzen Geschichte in South Dakota oder North Dakota vom Standing Rock, diese, wo ja dann auf einmal Veteranen kamen, die sich entschuldigt haben bei den Indigenen. Da sind tiefe historische Vorgänge, die natürlich noch nicht in den Großmedien sehr verbreitet werden, aber die wir geistig unterstützen können. Und nicht nur geistig, sondern als Bewegung, denke ich.
Das führt mich auch zu meinen letzten Fragenblock sozusagen. Was gibt dir Hoffnung?
Das Leben. Also, ich muss schon sagen, ich habe es zurzeit oft, ich gucke manchmal entsetzt auf die Situation, was überall läuft, man die Gewalt spitzt zu. Und gleichzeitig gibt mir Hoffnung, dass ich sehe, dass immer mehr Menschen wirklich, ich würde es jetzt nennen, erwachen, dass immer mehr Initiativen entstehen auf dieser Erde, die nicht mehr warten, bis Regierungen handeln, die auch aussteigen aus dem aus dem Angriffsmodul, wo man dann kämpft gegen bestehende Systeme und stattdessen wirklich ein intelligentes Netzwerk aufbauen. Selbst in der Ökonomie gibt es ja doch immer mehr Bewegungen, wo eine Art von Ausstieg aus dem Großsystem geschieht. Und ich finde, die Erdsituation spitzt sich so zu, dass es eigentlich nur noch die Frage ist, werden wir als Menschheit umdenken oder werden wir es nicht? Also ich glaube, die Evolution schiebt uns auch ganz schön voran gerade.
Ja, aber wenn du von Erwachen sprichst, erleben wir gerade nicht ein Erwachen von neoautoritären nationalen Identifikationen. Ich meine ja. von Trump, Erdogan, Putin, Modi in Indien, Duterte in Philippinen. Man kann ja einen nach den anderen aufzählen und das sind Entwicklungen, die gehen rund um den Globus, nicht nur in der entwickelten Welt, sondern auch im globalen Süden. Das sind ja Entwicklungen, die gehen ja nicht in die Richtung, die du gerade beschreibst.
So ist es. Eben deswegen, ich würde sagen, rein äußerlich könnte man verzweifeln. Und wenn ich auf diese Vorgänge schaue, dann hält man es manchmal kaum noch aus. Und gleichzeitig, jetzt mal als Beispiel, Trump in Amerika, da geschehen aber auch große, große andere Dinge, ja, wie plötzlich New York sich entscheidet als ganze Einheit, sagen sie, wir machen da nicht mehr mit. Oder wenn man auf Los Angeles schaut, was da an einer Ökologiebewegung im Gang ist. Und ich habe das Gefühl, die Widerstandsbewegung in Amerika ist größer denn je. Das ist die andere Seite. Und so ähnlich in Kolumbien, wir haben ja viel eingesetzt, um dort unterstützend zu wirken. Und man hat gehofft auf Santos und hat dann gemerkt, es ist alles nur äußerlich. In Wirklichkeit wird weiter der Paramilitär finanziert. Und trotzdem wächst aber im Land selbst eine andere Kraft. In Südamerika, in vielen Ländern entsteht ein neues Gemeinschaftswissen. Und das gibt mir Hoffnung.
Teil deiner Arbeit, du hast ja auch von deiner medialen Arbeit gesprochen, du hast auch von deinem Steinkreis Arbeit gesprochen. Ich würde es mal so formulieren, da ist eine bestimmte Nähe zu indigener Weisheit in der Arbeit, in der Art und Weise, wie du Arbeit machst. Du bist Deutsche, du bist Mitteleuropäerin, lebst in einem europäischen Land, in Portugal. Du arbeitest aber eben auch mit Visionen von unserer menschlichen Frühzeit. Du arbeitest durchaus mit Formen, die aus indigenen Kulturen kommen. Eine meiner Beobachtungen ist, dass es auch eine gewisse Renaissance in indigener Weisheit gibt, die auch völlig neu ist. Eine Verbindung sogar von indigener Weisheit und unserer globalen Internetkultur, dass auf einmal Menschen, die eigentlich bis vor kurzem nur in ihren Stammeszusammenhänge gewirkt haben, jetzt durchaus sich auch auf globaler Weise miteinander verbinden und eine Stimme bilden, die eine Stimme für etwas ist, unter anderem auch die Stimme für die Erde selbst, so verstehen sie sich auch selbst. Ist das auch einer der Entwicklungen, die man hier ansprechen muss?
Absolut, absolut. Das ist eine unserer Arbeit auch in Kolumbien, dass wir indigene Menschen verbinden mit diesen Menschen, die sich in Flüchtlingscamps zusammengeschlossen haben. Und aus meiner Sicht, also ich empfinde, was da aufgestanden ist mit dem Stichwort Defend the Sacred, als eine sehr tiefe Geschichte. Und auch in Kolumbien, ich war mit Kogis zusammen oder mit einer Frau, die selbst noch ganz tief für die ist es selbstverständlich, dass man mit der Erde kommuniziert, dass man mit Pflanzen, mit Wasser und so weiter kommunizieren kann. Und diese Kräfte stehen auf und vernetzen sich. Die machen dann nicht das kleine Blümchen vor dem Santos, um ihn zu zieren, sondern sie sprechen dann wirklich in einer wunderbaren und nicht angreifenden Weise Wahrheit. Und so setze ich auch darauf, dass historisch dieses indigene Urwissen wieder aufsteht. Also ich meine damit ein Wissen, das auch nicht durch patriarchale Vorgänge entstellt wurde. Es gibt ja auch indigene Kulturen, die ganz schön grausam sind. Sondern ich meine wirklich diese Urkraft des Lebens selbst, die auf Heilung ausgerichtet ist.
Jetzt könnte man natürlich dir den Vorwurf machen, dass das auch wieder so eine naive Hoffnung ist, in einer goldenen Urzeit die Rettung für die Gegenwart zu finden und zu suchen. Und die Frage ist natürlich zumindest teilweise berechtigt, weil wir können auf einer gewissen Weise ja auch nicht zurück. Und das kann auch nicht die Antwort sein. Jetzt einfach sagen, all das, was wir an, wie immer jetzt man den Rahmen setzt, ich sag mal 30.000 Jahren Kulturgeschichte, einfach über Bord zu werfen und sagen, das war jetzt alles ein Fehler. Welche Vision einer Integration siehst du hier? Wie sehr braucht es sehr wohl diese Verbindung mit dieser indigenen Weisheit, die du ansprichst? Aber inwiefern haben sagen, die Erfahrungen, die wir gerade sagen, auch, ich nenne es mal so, als weiße Europäer, mit all dem von westlicher Aufklärung, Rationalismus, Kolonialismus, all das, was wir auch sind. Wie sehr braucht es eine Verbindung von all diesen Elementen, um eine gemeinsame Zukunft zu finden?
Naja, ich würde da das Bild nochmal bringen, was ich vorher gebracht habe mit dem Vergleich, aus der Eiche wächst ein ganzer Baum. Und in dem Sinn würde ich sagen, gibt es so eine unverletzte indigene Quelle, die wir erinnern können. Die ist wie in der Matrix, wie im Urgedächtnis angelegt. Aber das bringt natürlich eine Futurologie hervor. Da kann man sagen, wir haben Fehler gemacht, aber es gibt trotzdem auch eine Weiterentwicklung, die es nicht darum geht, die zu negieren, auch nicht zurück zur Natur im alten Sinne, sondern die Technologien, alle diese Vorgänge werden sich ausrichten auf eine durchaus futurologische, technologische Entwicklung, die aber nicht mehr auf Ausbeutung basiert. So wäre mein Bild. Ja.
Wir sind auch schon am Ende unserer Stunde angelangt.
Ja, das ist ein spannendes Gespräch. Man könnte natürlich überall vertiefen.
Ja, wir haben da Dinge anreißen können, aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ich möchte ganz kurz am Schluss noch deine Webseite und auch die Webseite von Tamera hier auch sagen, die Tamera-Website habe ich hier jetzt online von mir. Das ist www.tamera.org. Kannst du noch kurz, du hast auch eine eigene Website für Leute, die einfach hier auch sich inspiriert fühlen, da ein bisschen mehr nachzugehen, was du hier an Arbeit machst und woher diese Arbeit gespeist wird.
Also meine Website ist einfach www.sabine-lichtenfels.com. Ganz schlicht.
Sabine, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch. Danke auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr hier mit dabei wart. Ich finde einfach auch solche Gespräche eine tiefe, heilende, inspirierende Kraft. Vielen Dank dafür.
Danke zurück für die engagierten Fragen. Herzlichen Dank.
Einen schönen guten Abend.